Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den Draft Needs der AFC South. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Moin.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Ja, hier am Mittwochvormittag. Mittag. Ist Mittag, ne? Ja, 11:45 nehmen wir hier auf. Ist ganz witzig. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und in Baden-Württemberg, wenn die Mittag sagen, dann kann das halt auch 16 Uhr sein.
Ja.
Das mich als Niedersachse irritiert das natürlich, weil für mich ist 16 Uhr Nachmittag. 12 Uhr ist Mittag, aber Mittag geht so bis 14 Uhr ungefähr und danach ist Nachmittag. Und das kennen die halt nicht. Und dann führt das oft zu so Kommunikationsschwierigkeiten.
Ja, schon, ne? Wenn man dann das Falsche meint, ja, was willst du machen? Ich meine, das haben wir ja bei ganz vielen Dingen, dass wir da aneinander vorbeireden. Und dass das Land doch in verschiedener Weise geprägt wurde, obwohl wir ja gerne von so einer deutschen Leitkultur reden und dann feststellen, dass es das ja die eigentlich Quatsch. Gar nicht gibt, weil jeder Ort und jedes Dorf hat irgendwie seine eigene Kulturgeschichte und generell
Prägung. Du kannst so dabei in Deutschland, also das Gebiet, in dem wir leben, das war immer ein Vielvölkerstaat. Wie soll denn da irgend so eine künstliche Linie irgendwas schaffen? Also das geht ja einfach gar nicht. Also ein Bayer kann mir das erzählen, ja, dass es da irgendwas so wie eine Kultur gibt, aber die gilt ja für Bayern, so wie für Sachsen.
Ja, so, ne? Du kannst ja, Es ist ja im Prinzip, siehst du das ja schon daran so, ein Hannoveraner würde da wahrscheinlich das Schützenfest dazu schreiben, ne? Und sagen so, das ist der Ursprung, das ist die Geschichte, die wir hier teilen. Der Kölner würde Karneval sagen. So, der kann mit Schützenfest überhaupt nichts anfangen. Und das, ne, siehst du dann auch bei so sprachlichen Sachen. Ich finde das immer sehr interessant. Und ich höre auch immer gerne raus, wenn ich nicht weiß, wo Leute aus Deutschland herkommen, versuche ich immer gerne so ein bisschen am Dialekt, am Akzent zu erfahren, wo könnten die denn wohl herkommen.
Ja, absolut. Das Witzige, also als ich in Braunschweig gekommen bin, habe ich mich ja gefragt, warum feiern die hier Karneval? Weil im Hildesheim-Hannover-Raum ist Karneval einfach gar kein Thema und in Braunschweig ist irgendwie der drittgrößte Karnevalsumzug Deutschlands und da ist das halt voll das Ding. Und ich hasse Karneval. Und ich hasse es nicht, sondern ich kann damit einfach nichts anfangen. So, es gibt mir nichts. Und auf einmal war ich da auf diesem Nicht-Schützenumzug, auf diesem Karnevalsumzug und habe irgendwie Alarv gerufen und irgendwie Süßigkeiten rumgeschmissen. Ganz cool, traurig. Das war traumatisch.
Ja, ich meine, man hat ja nichts gegen Karneval, also so ist ja nicht. Man kann halt nur selber nichts damit anfangen. Das ist halt das Ding. Also klar, jeder soll das feiern und das hat sicherlich auch seine Historie und seine Kultur, obwohl ich denke, selbst mancher Kölner heute sagen würde, was da mittlerweile teilweise in der Stadt los ist und wie viele Leute da dazukommen, die mit dem eigentlichen Karneval auch nichts mehr zu tun haben. Hat jetzt damit auch nichts mehr zu tun, ne? Also das muss man tatsächlich auch schützen.
Ja, die gebe ich bei dir. Aber ich muss sagen, da hat mir das Schützenfest Hildesheim besser gefallen. Da mussten wir als Invaders mal mitlaufen. Und weil wir dazu keine Lust hatten, sind wir auf dem Trecker mitgelaufen und haben uns dann einen Grill draufgestellt und haben einfach Würstchen verteilt. Und während dieses Umzuges wurden wir mit dem Grill rumkutschiert und haben da gegrillt. Und wenn wir ein bisschen was über haben, haben wir es halt runtergegeben sozusagen. Und das war schön. Das war eine schöne Sache.
Glaube ich.
Deswegen, da haben wir doch unseren Verein auch mal ordentlich repräsentiert.
Ja, was sollst du sagen?
Ja, aber wir reden hier nicht über Deutschland, wir reden hier über die NFL, wir reden über den Draft. Bist du eigentlich langsam so ein bisschen aufgeregt? Dass so ein paar Takes bei dir so richtig schlecht altern, dass du so einen Spieler mal gehypt hast, der, wo du jetzt mittlerweile sagst, okay, der geht doch nicht in der ersten Runde.
Nö, also tatsächlich werde ich das ja öfter jetzt gefragt, wie gehypt bist du eigentlich auf den Draft und so, ich bin da tatsächlich relativ entspannt, wenn ich ehrlich bin, also freue mich einfach auf die Veranstaltung und ich denke, ja, Takes, wo ein Spieler gedraftet wird oder nicht gedraftet wird, also das ist auch immer wieder, im Endeffekt, ich war jetzt am Montag in Quarterback Sneak mit Dominik und Stecko und wir haben halt so über die Quarterbacks geredet und da hatten wir dann ganz kurz die Diskussion so, ja, Jaden Daniels ist für mich nicht der zweitbeste Quarterback der Klasse, aber das heißt ja nicht, dass der nicht als zweiter Quarterback gedraftet wird. Also, ne, das ist, sind ja zwei verschiedene Dinge und da kann ich auch ganz gut mit leben. Ich bin tatsächlich immer gespannt, wenn der Draft dann Tag 1 auch rum ist oder auch die ersten Tage dann rum sind, was sind so die neuen Trends, was nehme ich daraus mit, genauso wie wir das nach der Free Agency schon gesagt haben, die Interior Offensive Line, sehen wir das jetzt im Draft, dass die tatsächlich einen größeren Fokus hat oder flacht das da wieder ab, ne? Das, ja. Da bin ich zum Beispiel mal gespannt drauf, was ist mit den Running Backs, wird weiterhin auf die Allrounder gesetzt oder geht man jetzt eher so auf die Rollenspieler, weil Teams ja mehr und mehr mit diesen mehreren Running Backs spielen, die auch teilweise sogar dieselbe Zahl an Snaps kriegen und dass sie jetzt sogar eher auf Spezialisten gehen und sagen, okay, das ist eher der diese Rolle dann im Backfield spielt und das ist der für die Rolle. Also das sind so Sachen, die versuche ich dann einfach mitzunehmen. Momentan bin ich aber relativ entspannt, was auf so Mock-Drafts und so angeht und denke mir, jo, gerade super viele Gerüchte, ne? Also.
Aber ich finde es super, ich finde eigentlich bei Mock-Drafts nur spannend, wie sie argumentiert sind, weil für mich ist Brock Bowers da ein richtig gutes Thema. Ich habe Mock-Drafts gelesen, da war der in den Top 10 und ich habe Mock-Drafts gelesen, da war der 32. Pick. So, ja. Und beides war schlüssig argumentiert, je nachdem, wie das Ding halt gefallen ist, sozusagen. Und das finde ich halt spannend. Also,
absolut.
Und das ist dann das hinterher abzugleichen mit der Realität. Weil das Schöne ist ja, kein Mock-Draft wird stimmen. Ich sag mal, wenn du 10 richtige hast von 32, bist du ja gut.
Ja. Ich hatte ein Jahr, war ich tatsächlich ja ziemlich, ziemlich gut und auch irgendwo in der Top 10, Top 15 weltweit, was den Mockdraft halt anging, obwohl ich dann natürlich auch sagen muss, im Endeffekt habe ich ja auch nur logische Schlüsse aus Informationen gezogen, die ich hatte, ohne irgendwelche Kontakte in diese Kreise zu haben, wo ich dann wirklich mal fest sagen kann. Also es gibt sicherlich Journalisten in den USA, die gerade bereits wissen, dass die Bears Caleb Williams an 1 nehmen. Logisch erschließen kann ich mir das natürlich auch, aber ich weiß es nicht. So, ja. Weil man darf halt auch nicht vergessen, und das ist halt auch die Kunst von guten NFL, also von guten Journalisten da, es wird in keiner Zeit des Jahres in diesem Zirkus so gelogen wie jetzt gerade. Ne? Also es werden so viele falsche Fährten gelegt gerade. Spielern wird auch was erzählt, was am Ende gar nicht auskommt. Also wie viele Spieler haben am Ende des Drafts selber gesagt so, ich hatte nicht gedacht, dass ich bei dem Team lande. Also die haben sich ganz kurz mal gemeldet, haben mit 2 Minuten geredet und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Und plötzlich rufen die mich am Draftabend an und ich denke, hey, cool. So, ne? Das ist deswegen, wir wissen noch zu wenig, gibt natürlich dann am Ende, wir machen auch noch einen Mock-Draft, ich werde natürlich auch noch einen schreiben, müssen wir machen, aber das wird schon schwer vorherzusagen. Die einen sagen, 4 Quarterbacks gehen in den Top 4, da behaupte ich das Gegenteil.
Ich hoffe einfach das Gegenteil. Ich will nicht, in dieser Quarterback-Klasse will ich nicht in den ersten 4 Picks 4 Quarterbacks sehen, weil so gut finde ich die nicht.
Wir werden sehen.
So, und aber das ist ja auch wieder, ich habe ja keine Ahnung, also man hat ja keine Ahnung, wie sich die alle entwickeln im Zweifel. Ne? Also im Nachgang so eine Draft-Klasse bewerten, ist ja super einfach. Dann wäre Aaron Donald auch an 1 gegangen, egal was passiert. Auch wenn ein Defensive Tackle, zu kleiner Defensive Tackle war im Draft-Prozess.
Aber, ja, genau. Entscheidend ist ja, die Erkenntnisse daraus zu ziehen, die am Ende dafür gesorgt haben, dass du einen Spieler wie Kalijah Kansi dann eben in Runde 1 draftest.
Genau. Ne?
Weil das ist ja die Erkenntnis, die du aus dem Donald-Pick letztendlich getroffen hast.
genau, dass das funktionieren kann unter verschiedensten Voraussetzungen. Und ja, wir werden es sehen. Ich möchte jetzt erstmal mit dir über die AFC South sprechen, weil da auch wieder ein paar Teams drin sind, wo ich ehrlich gesagt ein paar Fragen habe. Die Tennessee Titans sind letztes Jahr 6-11 gegangen. Das war Platz 4 in der AFC South. Sie haben viele Spieler geholt, die eine gewisse Erfahrung haben. Wir fangen mal an mit Jarvius Sneed, Sebastian Joseph Day, Jahique Charles, Calvin Ridley, Mason Rudolph, Lloyd Cushenberry, Tony Pollard, Jadobi Awuzie, Kenneth Murray und haben einen neuen Head Coach mit Brian Callahan, einen neuen OC mit Nick Coles und einen neuen DC mit Dennard Wilson. Sie haben Christian Fulton verloren, Cave LeVon Wallace verloren, Travis Gibson verloren, Chris Moore verloren, Derrick Henry verloren, Aaron Brewer verloren, Aziz El-Shahir verloren, Nico Autry verloren und Sean Murphy Bunting verloren, sowie Shane Bowen als DC. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, einen Sechstrunden-Pick und drei Siebtrunden-Picks. Wenn wir uns die Titans angucken, sehen wir hier das Team, was jetzt langsam für Will Levis vorbereitet wird, dass man jetzt sagt, okay, wir holen uns Veteranen ran, die uns eine gewisse Baseline geben, weil so würde ich jetzt, sage ich mal, Joseph Day beschreiben, so würde ich Cushenberry beschreiben. Sie holen sich aber auch Leute ran wie Calvin Ridley, den sie overpaid haben, aber der natürlich eine spannende Waffe ist, so wie Tony Pollard eine spannende Waffe ist. Wo sehen sich die Titans? Sehen die sich jetzt schon wieder fast im Win-Now-Modus oder ist das... Was ist deren Strategie gewesen? Weil ich sag mal, sie haben sich verbessert, aber sie haben auch sehr viel dafür bezahlt, dass sie sich verbessert haben.
Ja, ich glaube, dass die Titans versuchen, ihrem jungen Quarterback schon das zu geben, was es braucht, um ihn anständig bewerten zu können. Hm. No? Und da ist so ein Signing für Ridley sinnvoll. Es ergibt auf jeden Fall Sinn, hier nicht auf den Rookie-Wide-Receiver zu setzen, bei dem ich ja letztendlich dann auch nicht weiß, ob der wirklich so gut ist und am Ende eben bei der Bewertung des Quarterbacks ja nicht genau sagen kann, lag es jetzt an der Schwäche des Wide-Receivers oder an der Schwäche des Quarterbacks. Bei Ridley habe ich eine gute Idee, was der kann. Und da gibt es hin, ihn zu holen, den mit Hopkins halt zu kombinieren. Ansonsten sind die Titans aber eindeutig in einem Feld, wo sie das Team neu aufbauen. Henry ist weg, Mike Vrabel ist nicht ohne Grund gegangen, den man sicherlich gern behalten hätte. Zumindest wurde das auch nochmal deutlich gesagt. Aber der diesen Rebuild halt nicht mitmachen wollte und den leitet man jetzt schon ein. Nur es heißt natürlich nicht, wenn man einen Rebuild einleitet, wenn man ein gewisses Fundament halt hat, was Mike Vrabel in den letzten Jahren ja auch gebaut hat, dass du jetzt automatisch dann direkt erstmal das schlechteste Team bist. Also das musst du ja deswegen nicht sein. Und also, Levis hat natürlich auch eine faire Chance verdient.
Ja, und das Waffenarsenal gefällt mir erstmal gut. Also wenn du Calvin Ridley hast, du hast Hopkins, du hast Pollard. Also da können sich viele sozusagen, da kannst du dich ja nicht beschweren, an Spielern, die dir sozusagen zur Verfügung stellen. Wenn du da eine stabile O-Line vorkriegst oder zumindest eine durchschnittliche O-Line, dann gibt es viele Quarterbacks, die mit schlechteren Waffenarsenalen eine ganze Karriere spielen.
Ja, und du hast auch mit diesen Spielern hast du eben auch welche geholt, die jetzt nicht verhindern, dass andere junge Spieler zu wenig Bälle kriegen. Also Treylon Burks hat in diesem Receiving Core in seinem dann dritten Jahr schon noch eine realistische Chance, sich zu etablieren. Ja. Genauso wie Tajay Spears als Running Back in seinem zweiten Jahr, der sicherlich von einem Tony Pollard mehr Snaps abbekommt als von Derrick Henry. So. Also das finde ich tatsächlich fair.
Und wo siehst du jetzt Draft Needs bei diesem Team? Weil sie haben zumindest zwei Top 100 Picks. Wo würdest du die rein investieren? Ich persönlich, du hast einen jungen Quarterback, der Zeit braucht. Ich würde halt in die Line gehen, weil du hast die Waffen. Jetzt musst du die Line stabilisieren, damit du mehr Zeit hast. Aber wo würdest du den Pick der Titans sehen?
Aber du hast doch letztes Jahr gesagt, dass sie doch jetzt Dillard haben. Das muss doch reichen.
Auch ich habe gesagt, dass ich Dillard vor dem Draft richtig gut fand und immer gehofft habe, dass er irgendwann ein Breakout hat. Ja, stimmt. Ja.
Und was habe ich gesagt?
Dass das Blödsinn ist, aber... Ja, es kann sein, dass dieser Take ein bisschen schlecht gealtert ist. Aber der hat noch eine Chance, der ist noch jung. Noch ist er nicht 30.
Das stimmt, aber nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt gewesen.
Ja, leider. Das wäre seine Chance gewesen. Es wäre seine Chance gewesen, sich da durchzusetzen.
Aber du hast natürlich in der Free Agency hast du Lloyd Cushenberry geholt, du hast Goronski gedraftet und du bist jetzt mit Nicolas
Petit Frère
und mit Dylan Radunz. Da lässt sich auf jeden Fall eine Verstärkung finden und ich sag dir eins, wenn Teams nach Pick 7 hoffen, ja, vielleicht fällt so ein Offensive Tackle wie Joe Alt ja auch einfach noch ein bisschen im Draft. Ich glaube, wenn wir uns angucken, was die Titans brauchen, dann und an welchem Punkt sie gerade sind in ihrem Aufbau und was sie ihrem Quarterback Gutes tun können, dann ist Platz 7 im Draft doch der letzte Spot, an dem Joe Alt gedraftet wird. Also spätestens dann ist der vom Board.
Safe, und das weiß der auch. Also kann man mir erzählen, was man will. Der guckt sich die Teams auch an und sagt sich, Freunde, tiefer als 7 falle ich nicht. Eher geht an 7 der zweite Offensive Tackle. Das kann ich mir noch vorstellen, aber sollte vorher kein Offensive Tackle gegangen sein, geht Joe Alt an 7.
Genau.
Und genau. Das ist so etwas, das, sage ich mal, kann man mit logischer Schlussfolgerung holen, weil du holst dann einfach den besten Offensive Tackle. Und das ist, glaube ich, auch im Konsens so. Das ist jetzt kein Hot Take in dem Sinne.
Und ich bin auch ehrlich, hilft den Titans auf jeden Fall mehr weiter, als dort den ersten Defender zu nehmen. Weil Will Levis hat eine faire Chance verdient. Klar, sie haben ihn nur in Runde 2 gedraftet, also die Erwartungshaltung ist jetzt auch da, auch mit einem neuen Headcoach so. Wir gucken mal, wir müssen uns da aber jetzt auch nicht drauf festschreiben. Also wir müssen Will Levis jetzt nicht, so wie zum Beispiel die Panthers, die haben Bryce Young, die haben hochgetradet, die haben den First Pick dafür halt rausgegeben. Die müssen alles dafür tun, dass das funktioniert mit Bryce Young. Will Levis würde ich jetzt was an die Hand geben, damit ich am Ende bewerten kann, ja, der hat sich entwickelt, mit dem können wir jetzt was machen. Da können wir mehr draus machen. Oder, und das finde ich, zeigt dieser Kader gerade, wenn es mit Will Levis nicht funktioniert, was ja auch gut möglich ist, schließlich haben die Titans ihn halt auch erst in der zweiten Runde geholt, aus guten Gründen, dann hast du nicht zu viel in die Zukunft bereits so investiert, aber hast schon mal einen guten Left Tackle gedraftet, was auch dem nächsten jungen Quarterback sicher mehr helfen würde, als wenn du jetzt in die Defense einen Pick so investierst, der eigentlich nur dafür sorgt, dass du eher mal ein Spiel mehr gewinnst.
Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die sind 9-8 gegangen, waren damit Platz 3. Für mich sind die Colts übrigens das unsichtbarste Team der ganzen NFL, so wie das irgendwie möglich ist. Und sie haben es auch geschafft, bei den Zugängen nicht so viel zu machen. Sie haben Joe Flacco geholt und Roquan Davis geholt. Und in den Abgängen hatten sie Jake Martin, Isaiah McKenzie, Zach Moss und Gardner Minshew. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, einen Sechstrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Haben mit Anthony Richardson schon ihren Quarterback der Zukunft und haben als Backup eine komplett andere Lösung mit Joe Flacco geholt. Sie haben Jonathan Taylor, Michael Pittman, den haben sie verlängert. Ja. Sie haben mit Bernhard Reimann eine gute Tackle-Hoffnung. Und Quentin Nelson und Ryan Kelly kennen wir alle. Auch die Defense ist mit Kitty Pay, DeForest Buckner, Ebukam, zumindest an der Front, gut aufgestellt. Und ich finde ja Julian Blackman immer noch sehr spannend. Was machen die Colts? Weil sie müssen ja wieder mal ein bisschen mehr Farbe kriegen. Und wir hatten es letzte Saison gesagt, okay, dieses Team hat irgendwie Ressourcen in die falschen Positionen gesteckt. Und jetzt waren sie doch gar nicht so schlecht. Aber Anthony Richardson können wir trotzdem nicht wirklich bewerten. Weil dafür hat er zu wenig gespielt, weil er sich dann verletzt hat. Wo geht's da hin? Was machen die? Wie ist die Strategie jetzt für die Colts? Weil die Stärke ist immer noch ja irgendwie die O-Line. Das Waffenarsenal ist trotzdem gar nicht so verkehrt. Und die Defense, ist der 15. Pick schon der Pick, der sozusagen in die Defense geht? Oder sagt man sich eher, ach komm, wir nehmen Best Player Available. Hauptsache, wir erhöhen das Talentlevel in unserem Team.
Ja, also grundsätzlich haben wir ja, trifft ja auf die Colts eigentlich was Ähnliches zu wie auf die Titans. Du hast einen jungen Quarterback, für den du jetzt aber auch nicht hochgetradet hast, den du an 4 bekommen hast, da wo du draften durftest und wo du jetzt halt gucken willst, was mit diesem Talent möglich ist. Joe Flacco nochmal als Backup mit reingeholt, der zur Not auch einfach mal ein paar Spiele machen kann, falls Richardson zu Saisonbeginn noch nicht so weit sein sollte. Momentan sieht das aber ja gut danach aus. Der große Unterschied ist aber, die Colts haben die Offensive Line, du hast es gerade schon gesagt, die Titans haben diese nicht. Also wenn du dir das anguckst, Bernhard Reimann, Quentin Nelson, Ryan Kelly, Will Fries, Braden Smith, dann ist abgesehen, glaube ich, von einer Guard-Rolle, wo du auch in späteren Runden noch was tun kannst, aber nicht musst, diese Line einfach echt sehr gut besetzt. Und Reimann hat ja auch einen enormen Sprung gemacht in der Entwicklung, den ja auch viele vorhergesehen haben, hat nochmal richtig Masse draufgepackt und hat diesen nötigen Schritt jetzt gemacht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, du hast Julius Brands auf Cornerback, dann hast du aber eben nicht mehr viel, dass du auf Cornerback was machst, abhängig davon, wie es Board natürlich fällt. Viele bringen immer Quinion Mitchell wieder rein bei den Colts. Würde so ein bisschen zum GM passen, so ein bisschen out of the box zu denken. Ne? Er nimmt halt vielleicht eher den Cornerback von den Toledo Rockets, der noch nicht die große Competition hatte, der aber einfach ein absoluter Leader gewesen ist und auf jeden Fall den richtigen Football-Geist hat, sage ich mal. Das ist eine Option. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, weil wenn wir weiterdenken, out of the box, was sind so Möglichkeiten? Klar, würde man, wenn man guckt, eigentlich, wenn wir so argumentieren, wäre es doch gut, wenn die Colts noch einen Receiver holen dann, ne? Mit Michael Pittman, Alec Pierce, Josh Downs sind sie ganz ordentlich besetzt. Ja. Natürlich können sie da was machen. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn Brock Bowers noch da ist, wenn die Colts dran sind? Wenn der wirklich jetzt bis an die 15 fällt, dann ist das für mich schon ein Ballard-Pick, ne? Der eigentlich einen Receiver braucht und dann den Tight End nimmt.
Aber der Bowers, also ich sage, Bowers geht zu den Jets, aber ja, definitiv.
Dann hält mich ein Michael Pittman nicht davon ab, jetzt einen Adonai Mitchell zu nehmen, weil ich dann so viel Qualität habe, weil überleg mal, Adonai Mitchell entwickelt sich so, wie ich das glaube. Dann ist Michael Pittman auf einmal eine 2. Und das wäre grandios für jeden Quarterback.
Ja, im Prinzip hast du die Situation der Colts, die relativ komfortabel ist. Du möchtest eigentlich in die Offensive investieren. Und wenn das Board gut fällt, also Spieler wie Brian Thomas, Mitchell, dann noch da sind, wenn du soweit bist, dann ist das eine Möglichkeit. Brock Bowers könnte halt fallen, das haben wir auch gesagt. Also im Prinzip gehst du offensiv auf einen Skillspieler in der Runde 1 oder du investierst in die Defense, weil dir die Offense eigentlich schon ganz gut gefällt. Also Gardner Minshew hat die letztes Jahr ins Rollen gebracht. Das muss eigentlich reichen für einen Rookie-Quarterback, dass du mit der gut arbeiten kannst.
Genau, also du musst ja jetzt sehen, was bedeutet es für die Bewertung von Anthony Richardson, wenn die Colts dieses Jahr ein schlechteres Ergebnis einziehen als letztes Jahr. Also wenn Anthony Richardson das Team nur zu 7 Siegen führen kann.
Ja, das wäre im Prinzip, wäre das auf jeden Fall kein positives Fazit mehr für Richardson und für seine Entwicklung, die ja einfach bergauf gehen muss. Und genau deshalb denke ich, kann das Team signifikant nur besser werden, wenn der Quarterback natürlich besser wird und wenn du noch in die Defense was reinpackst.
Okay, kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars, und das hat mich gewundert tatsächlich, waren auch nur 9-8 und waren ja eigentlich das Team, wo wir gesagt haben, in der Division, da würde richtig was gehen. Platz 2 in der eigenen Division. Haben Travis Gibson geholt, Joey Sly, Gabe Davis, Devin Duvernay, Mitch Morse, Eric Armstead, Juan Darby, Daniel Savage, Riley Patterson und Ryan Nielsen als DC. Haben aber auch ein paar Spieler verloren. Caleb von Chason, Calvin Ridley, Rashawn Jenkins, Darius Williams, Brandon McManus als Special-Teamer und Wolonso Fatukasi an die Houston Texans. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, zwei Viertrunden-Picks, einen Fünftrunden-Pick, einen Sechstrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Sie haben ihren Franchise-Quarterback. Das gibt ja solchen Teams immer schon eine Sicherheit. Ich glaube, Trevor Lawrence steht nicht zur Debatte. Sie haben mit Travis Etienne auch den besten Buddy sozusagen als Running Back. Ja, Christian Kirk hat vielleicht seinen Vertrag noch nicht gerechtfertigt, aber funktioniert in irgendeiner Form. Die O-Line mit Robinson, Cleveland, Moss, Scherf und Harrison ist okay. Aber muss dieses Team nach dem Abgang von Calvin Ridley nicht genau da was tun? Oder sagst du, eigentlich muss man einen Pick in die Secondary fließen, weil die Front 7 mit Josh Allen, mit Eric Armstead, mit Devin Lloyd, mit Trevon Walker, liest sich ja eigentlich ziemlich gut.
Ja, also
wo geht's
im
hin?
Prinzip,
also,
ne, sie haben ja Gabe Davis und deinen Liebling Devin Duvernay ja geholt, um das
Receiver-Core
zu verstärken. Ne?
Das ist ein Pro Bowl Special-Teamer, Devin Duvernay, der ist super.
Und im Gegensatz zu Dillard gehe ich bei den beiden noch mit und sage, hier haben wir, glaube ich, das volle Potenzial noch nicht gesehen. Also das sind tatsächlich Spieler, die in einem anderen Umfeld, denke ich, nochmal andere Spieler sein können. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also so gesehen hatte Lawrence ja auch noch nie einen richtigen Possession Receiver, der auch einen gewissen Speed mitbringt. Und so richtig wissen wir das halt noch gar nicht, was er tatsächlich da rausholen kann. Bei den Bills hat das ja... eher nicht so geklappt. Ich will jetzt nicht sagen, Gabe Davis ist jetzt eine Eins und ne, der wird da halt alles rasieren. Und
wenn Gabe Davis eine konstante 2 ist, ist ja schon allen geholfen.
Konstant ist vor allem das richtige Wort, genau.
Ja.
So. Ich glaube einfach, dass wir in der AFC South, abgesehen von den Houston Texans, ich glaube, da werden einfach ein paar Picks werden da auf die Position des Cornerbacks fließen. Denn ja, guck dir einfach das Receiving Core der Texans an und das ist halt dein Hauptziel. Also Jacksonville muss halt mit Trevor Lawrence in diesem Jahr den Kampf mit CJ Stroud aufnehmen. Letztes Jahr hat man das, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen und wir haben das vor der Saison ja auch nicht gesehen, dass Houston tatsächlich ein Konkurrent herangewachsen ist, aber jetzt ist Houston als Champion eben auch das Team to beat und Jacksonville muss mit seinem First-Pick-Quarterback müssten sie eigentlich auch jedes Jahr in die Playoffs kommen. Wir reden hier von einem Quarterback-Talent, was eben auf Augenhöhe mit den großen Quarterbacks der NFL agiert und da gehören sie hin und dafür müssen sie Houston halt erstmal stoppen und da helfen sicherlich gute Cornerbacks.
Also das Cornerback.
Lock ja, in. Wir ja momentan ja, so. Noch nicht, ob Spieler, ob also es sieht ja momentan eher dann danach aus, dass die Teams eher in den Edge-Defendern die besten Defense-Spieler des Drafts sehen. Ich halte die Cornerback-Klasse tatsächlich für etwas stärker, als sie momentan eingeschätzt wird und denke, gerade eben mit diesen Spielern wie Quinion Mitchell, Terrion Arnold und so, fährst du besser als mit einem dieser Edge-Defender, wo meiner Meinung nach eigentlich keiner dabei ist, dem ich so konstant Double-Digit-Sack-Zahlen zukünftig zutraue. Also wo ich sage... Das sind alles ganz ordentliche Edge-Defender. Das sind auch gute Nummer 2 zukünftig. Also wenn du bereits einen guten hast, dann hast du mit denen, die dabei sind, eigentlich immer eine ganz gute Verstärkung dabei und macht die Nummer 1 vielleicht sogar noch besser, gerade statistisch. Aber ich sehe gerade so nicht dieses Upside und da sind wir auch schon im Bereich, wo Jacksonville ja eh nicht pickt. Das bedeutet aber, dass die Cornerbacks, die eigentlich besser drauf sind, am Ende eben in diesen Bereich fallen und erst so ab Pick 13, 14, 15 dann gehen werden. Und da kann Jacksonville sich vielleicht einen snacken.
Es ist ja vielleicht auch schon die Herangehensweise, was ist dir lieber, der zweitbeste Cornerback auf deinem Board, den du jetzt pickst, oder der viertbeste Edge-Rusher?
Ja, zumal die Edge-Klasse eben nicht so besonders ist, finde ich.
Ja, deswegen, also das allein, es zeigt ja beispielsweise, dass die Edge-Klasse nicht so besonders ist, weil besondere Edge-Rusher gehen auch gerne mal so als Top-3-Pick. Unbedingt. Wenn sie Elite sind. Also, und da haben wir ja keinen. Du hast mit Jared Verse mal einen, der so, sage ich mal, so an 8, 9, 10 vielleicht mal gehandelt wird. Aber früher hat den ja keiner.
Nee, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was diese Edge-Klasse letztendlich zu bieten hat. Und Lorenz sieht sie noch mal ein bisschen stärker als ich, aber ist da auch vorsichtig. Und du hast im Prinzip, hast du mit Laiatu Latu vielleicht den einzigen, dem man das zutraut, der aber heftige Vorverletzungen hat, die tatsächlich da große Bedenken machen. Und mit Jared Verse oder auch mit Dallas Turner eben Spieler, ja, kann, aber haben die wirklich das Gewisse, was es dafür braucht, um diese besonderen Edge-Defender auf dem nächsten Level zu werden. Mhm. Eher, das habe ich noch gesagt, so ein bisschen verglichen mit dieser Klasse damals rund um Quitty Pay und so. Das war eher so, Das ist, denke ich, eher so die Edge-Klasse, die wir dieses Jahr haben.
Und Quitty Pay ist auch ein Spieler, von dem wir jedes Jahr wieder sagen, jetzt müsste mal der Durchbruch kommen.
Ja.
Kommen wir zu einem Team, von dem wir sehr viel erwarten, einfach aufgrund der Offseason. Die Houston Texans, letztes Jahr überraschend 10-7 gegangen, haben die Division gewonnen und sind dann gegen die Ravens in den Divisional Rounds ausgeschieden. Die waren sehr aktiv. Sie haben Miles Bryant geholt, JC Henderson, Mario Edwards, Tim Settle, Joe Mixon, David Sharp, Daniel Hunter, Delshawn Phillips, Aziz El-Shaair, Denico Autry, Mike Ford, Jeff Okuda, Tommy Townsend und eben Fatu Kasi. Haben aber auch ein paar Abgänge gehabt mit Michael Deiter, Josh Jones, Kaida Holman, Trevier Thomas, Denzel Perryman, George Fant, Malik Collins, Sheldon Rankins, Devin Singletary und Blake Cashman sowie Jonathan Greenard und dem Special-Teamer Cameron Johnston. Sie haben zwei Zweitrunden-Picks, einen Drittrunden-Pick, zwei Viertrunden-Picks, zwei Sechstrunden-Picks und zwei Siebtrunden-Picks. Sie haben auch Stephon Diggs getradet. Das heißt, wir reden hier gerade von einer Offense, die CJ Stroud hat, Joe Mixon auf Running Back, dahinter Damian Pierce, die auf Receiver Stephon Diggs, Nico Collins, Tank Dell, Robert Woods, Noah Brown, John Metchie hat, auf Tight End Dalton Schultz und hinter einer sehr jungen, guten, aber qualitativ hochwertigen O-Line spielt mit Tunsil, Green, Scruggs, Mason, Howard. Also diese O-Line finde ich echt stark. Nun bin ich nicht der große Stephon Diggs-Fan und ich weiß gar nicht, ob man sich mit Stephon Diggs wirklich den Gefallen getan hat. Weil wenn man sich die sozusagen Twitter durchliest, dann denkt man ja, okay, Stephon Diggs ist der Elite-Receiver, der vielleicht vor 3 Jahren noch war. Aus meiner Sicht ist er das nicht. Aber es ist natürlich ein Zeichen. Das Zeichen, hey, wir sind all in und wir wollen das Rookie-Fenster unseres Quarterbacks ausnutzen, weil sonst holst du dir auch nicht. Du hast Will Anderson und du holst dir jetzt mit Daniel Hunter den nächsten Top-Edge-Rusher. Du hast mit Derek Stingley einen super Cornerback, mit Jalen Petrie einen super Safety und du gehst das Risiko auf Jeff Okuda als zweiten Cornerback. Das kannst du nur machen, wenn du jetzt all in gehst und sagst, okay, ich will auf dieser Position was machen. Aber ist nicht auch das die Position, die man jetzt noch angeht? Oder wo siehst du bei diesen Houston Texans den Weg? Weil einen Erstrunden-Pick haben sie nicht. Aber wenn wir über die ersten beiden Zweitrunden-Picks reden, gehen die nicht auch auf Receiver und Cornerback beispielsweise?
Ist eine Möglichkeit, ne? Ist eine Möglichkeit. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie das Wide Receiver-Thema jetzt erstmal für sich abgehakt haben. Mhm. Durch die Verpflichtung von Stephon Diggs. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, es lag am Schema, der Offensive Coordinator bei den Bills hat gewechselt und in dem Moment sind die Leistungen von Stephon Diggs eingebrochen. Andere sagen, und wir beide sagen das auch, Stephon Diggs ist eingebrochen als Spieler, weil er jetzt einfach das Alter hat und vielleicht auch nicht mehr das Mindset hat, was es dafür braucht, um eben eine Nummer 1 zu sein. Die Texans, wenn sie diesen Pick dort investieren und ihn von Buffalo wegholen, sind scheinbar eher der Meinung, dass es am Schema gelegen hat, sonst würden sie diesen Move ja nicht machen. Also Und dann gehst du davon aus, dass Stefon Diggs mindestens deine 2 ist oder deine 1B neben Nico Collins. Tank Dell kommt von seiner Verletzung zurück. Du hast Dalton Schultz, du hast dahinter noch einen John Mechie, der jetzt in sein zweites und in sein zweites Jahr geht und in seine erste wirklich komplette Vorbereitung geht, wo er nicht mit seiner, das war doch Leukämie, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Mit der er da zu kämpfen hatte. So, Robert Woods ist auch noch mit da. Bis auf, dass du da spät nochmal einen Pick wieder für investierst und sagst, vielleicht für die Special Teams und dann finden wir noch so einen, vielleicht den nächsten Tank Dell, ne, den man ja auch später kriegen konnte, sehe ich da gerade nichts, was die Texans auf Wide Receiver machen werden. Vielmehr könnte ich mir vorstellen, dass DeMeco Ryans jetzt mal einen Wunschspieler kriegt. Also klar, mit Will Anderson ist er letztes Jahr schon ziemlich belohnt worden, dass sie da nochmal hochgetradet sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Pick jetzt eher in die Passverteidigung geht. Also jetzt geht's voll in die Coverage. Das kann, wenn wir uns die Cornerbacks angucken, natürlich auch statt Jeff Okuda einen Rookie-Corner sein. Jetzt müssen wir aber gucken, wie fällt das Board? Also was können die Texans an der Stelle tatsächlich machen? Wird sicherlich was sein, worüber wir auch, wenn wir den ersten Draftabend rekapitulieren und sehen dann, was ist so in der ersten Runde gegangen. Das werden die Texans ja auch tun. Die werden sich ja, ich glaube nicht, dass die hochtraden. Die werden sich die erste Runde einfach gemütlich angucken und gar nicht viel machen und einfach Namen von ihrem Board streichen und gucken, wer dann noch da ist. Und einfach auch diese Strategien rauslesen, die Teams vielleicht haben. Und dann kann man eventuell in Runde 2 auch über einen Uptrade nachdenken, wenn dann am Beginn von Runde 2 ein Spieler zufälligerweise noch da ist, wo man selber dachte, den kriegen wir nie. Da haben wir gar keine Chance. Ne? So, Linebacker ist auf jeden Fall eine Option. Es ist sehr realistisch, dass die Texans den ersten Linebacker des Drafts ziehen. Eine Klasse, die dir definitiv nicht die Augen aufmacht, aber ein, zwei sind dabei, die interessant sind und in denen ein ehemaliger Spieler und Headcoach wie DeMeco Ryans vielleicht was sieht, was er mit ihm anfangen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich neben Jalen Petrie nochmal so einen schnellen Playmaker habe, wie zum Beispiel Tyler Nubin auf Safety, dann kann ich auch mit Jeff Okuda auf Cornerback in die ganze Geschichte gehen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, bei den anderen Teams in der Division sind die Wide Receiver nicht so stark wie bei den Texans. Also die musst du nicht so sehr fürchten. Da reicht vielleicht ein Derek Stingley momentan, der es schafft, bei den Colts Michael Pittman rauszunehmen, wenn sich im Draft nichts großartig verändert. Und das sind halt die Erkenntnisse, die du nach Runde 1 vielleicht gewinnst. Ne? Wenn die Colts eher auf Cornerback gehen, statt auf Wide Receiver, dann weißt du, dass das eigentlich reicht. Holen sie natürlich an 15 noch einen Spieler, den die Texans vielleicht als Wide Receiver gesehen haben, der in den Top 10 geht. Romo Dunsey ist noch da und geht dann da. Dann sagen sie sich vielleicht, oh, vielleicht nehmen wir doch nicht den Safety, sondern holen uns lieber noch einen Cornerback, weil das könnte am Ende doch ein bisschen heiß werden. Denn Ziel 1 ist für die Texans weiter, die Division zu gewinnen und gucken, was geht. Und was geht, wird vor allem daran festgelegt, welchen nächsten Sprung CJ Stroud jetzt machen kann. Es war eine überragende Rookie-Saison, aber auch er wird jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen müssen, in dieser Offense noch besser, noch raffinierter spielen. Und an sich hat es ja gezeigt, die Spieler waren eigentlich im letzten Jahr schon da, dass er das konnte. Wenn er jetzt besser spielt und Stefon Diggs vielleicht nochmal ein paar gute Spiele zeigt, ne, dann ist die Offense ja gut genug. Also dann brauchst du da erstmal nichts machen. Zumal du ja auch, du hast ja das Glück gehabt, du hast den Koordinator mit Bobby Slowik ja noch ein Jahr gehalten. Wie es dann in Zukunft halt aussieht, wird man sehen. Aber der ist jetzt erstmal noch ein Jahr weiterhin da und das hat super funktioniert. Und das sollte man gar nicht großartig verändern. Vielleicht wird es nochmal ein Running Back in der späteren Runde.
Aber jetzt die Frage. Sehen wir hier einen Contender?
Wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, ob CJ Stroud wirklich jetzt in diese Phalanx der erstklassigen Quarterbacks der NFL einbrechen kann. Also er hat eine Rookie-Saison gezeigt, die ist, glaube ich, in vielen Dingen historisch gewesen. Aber kann er jetzt auf dem Level von Joe Burrow auch konstant zum Beispiel spielen? Davon hängt es halt ab, ob er am Ende mit den Texans nicht nur um den Playoff-Platz mit Jacksonville kämpft, sondern wirklich mit den großen Mahomes und eben Joe Burrow. Das sind wahrscheinlich im ersten Jahr, im nächsten Jahr so die Favoriten in der eigenen Conference. Ob er sich mit denen schon messen kann. Die Spieler sind da, das Umfeld ist da. Jetzt muss Stroud eben diesen Schritt gehen. Er hat dieselben Coaches, die mit ihm während dieser Zeit noch arbeiten. Von dem her spricht vieles dafür, dass er das schaffen kann. Aber das können wir im Prinzip erst im Laufe der Saison sagen. Er ist aber nicht in der Situation wie zum Beispiel Richardson oder auch Will Levis. Du musst ihm jetzt nichts mehr geben, weil das Team ist gesetzt, so wie er es braucht, dass er damit gut performen kann.
Sehr gut. Ich würde sagen, da haben wir unsere Division nachgeholt. Nächste Woche sprechen wir über den Westen und danach kommt natürlich noch ein Mockdraft. Philipp, wird nochmal, was wird ihr spielen? Grünes Licht, rotes Licht? Und über
das
die
machen
Gerüchte
wir nächste Woche, genau.
Genau. Also werdet da sozusagen auch nochmal sozusagen eure Red Flags verteilen. Dann werden wir den Mockdraft schon am Dienstag aufnehmen, wenn alles nach unserer Planung läuft. Das müssen wir intern noch absprechen, ob wirklich hier jeder Zeit hat. Aber ich werde das jetzt hier einfach mal in die Aufnahme so mitnehmen. Und danach gehen Philipp und Lorenz auch nochmal die größten Gerüchte durch. Am Freitag nach der ersten Runde, ganz früh morgens, schaut da mal sozusagen vielleicht so ab 8 Uhr in euren Podcast-Player rein. Vielleicht habt ihr da schon die erste Reaktion auf die Runde 1 des NFL-Drafts. Bis dahin, kauft euch den Draft-Guide. Die Beschreibung findet ihr hier, weil da hat Philipp eine Menge Arbeit reingesteckt und da steckt ganz viel Wissen drin, was wir hier natürlich auch versprachlichen. Aber wenn ihr eine Übersicht haben wollt, holt euch den Draft-Guide. Lohnt sich. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Unbedingt, würde mich freuen. Und klickt mal die Glocke auf Spotify. Das ist auch gar nicht schlecht.